Hörer, hier spricht Pavao Berwan. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei der geilsten Radiosendung der Welt, Legendär on Air.
Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey. Nur zwei Tage nach dem Cup-Semifinale in Ried, welches uns nicht durch spielerische Qualität überzeugt hat, aber durch eine fast unpackbare emotionale Achterbahnfahrt. Das wird uns immer in Erinnerung bleiben und jetzt ist wieder Zeit für Legendär on Air. Legendär on Air, das sind der einstige Stürmerstar des FC Buschhüttl, genialer Studiowirt, der Großmeister des Netzwerkens und gnadenloser Vorbereiter der Studiogäste auf der Studioterrasse. Bitte einen großen Applaus für unseren Boxi. Außerdem im Team von Legendär und Er. Der Mann, der mutmaßlich nur eine lange Hose besitzt, diese aber seit Jahren nicht mehr gefunden hat. Der sanfte Riese mit der langen Mähne, der durch absolute Textsicherheit und rhythmisches Talent seinem in die Jahre gekommenen Vater das ordentlich Supporten lehrt. Begleiter auf allen Fußballplätzen Österreichs und der Welt, bitte einen herzlichen Applaus für David, der übrigens jetzt dafür sorgt, dass es keine Technikfehler mehr gibt, hoffentlich. Ebenfalls Teil des schwarz-weißen Legendär- und Ehrkleeblattes. Der Techniker für alle Fälle, verlässlicher und loyaler Strippenzieher und Supporter, gesegnet mit einem bissigen, aber stets hintergründigen Humor, und der einzige im Team mit mehr Muskelmasse als Bauch. Einen weiteren kräftigen Applaus für Christian. So, und mein Name ist Rolle Brenner und ich darf jetzt am Mikro zwei Stunden die nächsten depperten Fragen stellen. Wir machen dann eine kurze Musikpause, aber vorher möchte ich euch noch sagen, was euch nachher erwartet. Wir beschäftigen uns in dieser Reihenfolge auch mit folgenden Themen. Wir ergründen einmal den Fanclub Die Laskler und was an dem so speziell ist. Wir reden mit den Lasklern, also dem Fanclub Laskler, wie die Suche oder die Suche nach einer Hymne derzeit funktioniert oder was da schon gemacht worden ist. Wir machen uns dann gemeinsam auf die Suche nach dem schwarz-weißen Gral, der ist auch verschwunden. Und dabei behilflich sind der Professor Günther und die Professorin Erika, beide Urgesteine der Fanszene. Und mit Günther werden wir dann noch einen kurzen Ausflug in die Geschichte der Derbys und des Cups insgesamt das machen. Dann, ganz zum Schluss, werden wir uns noch einmal, weil die Stimme ist mittlerweile wieder halbwegs genesen, um das Halbfinale kümmern. Diesen Teil der Sendung habe ich genannt 1000 Tode bis zur Glückseligkeit. Ein Bereich, den wir besprechen wollen und sollen, ist Didi, ein Mann schlägt Wellen. Und kurz vor Schluss, also kurz vor der Schlussrunde, machen wir dann noch eine Vorschau auf die Abenteuerreise nach Klagenfurt. Wir beginnen aber mit einem Ohrwurm, den ich seit Mittwoch eigentlich nicht mehr aus dem Ohr kriege. Bitte. Ein Ohrwurm der Sonderklasse, mit den letzten Erfolgen verbunden natürlich und speziell dann auch mit dem Mittwoch, aber zu dem kommen wir mal später. Ich begrüße jetzt im Studio die Gäste, die zuerst noch auf der Terrasse sich gemütlich gemacht haben. Wie gesagt, der Boxi soll vorbereiten, investiert sehr viel Zeit und Mühe, das soll recht gut gehen bei uns. Mein erster Gast, Wolfgang Feichtenschlager, und ich habe dazu geschrieben, Obmann des Fanclubs Laskler. Stimmt das, Wolfgang?
Das ist korrekt, ja, seit...
Nennt man das Obmann bei euch? Ist das richtig
ja, so eingetragen? Ja, früher haben wir Präsident, aber damit sind wir ein bisschen natürlich in die Zwangslage des Lask-Präsidenten gekommen. Okay. Deswegen sagen wir jetzt Obmann, das ist ein wenig neutraler.
Okay. Wie lange gibt es die Laskler schon?
Ja, die sind entstanden so 2014. Also wie der LASK halt den Neustart und Restart geplant hat. Und da waren wir sind eine eher ältere Gruppe gewesen und sehr viele Unternehmer und haben uns halt konstituiert, um den LASK im Rahmen unserer Möglichkeiten parallel zu den großen Sponsoren einfach ein wenig zu unterstützen.
Jetzt haben wir natürlich im Vorgespräch schon ganz viel über dich geredet. Und das ist ja eine ganz spannende Geschichte. Bist du ein Linzer?
Ich bin ein gebürtiger Urveraner sogar. Da gibt es ganz wenige von denen, weil ich Hausgeburt war. Und okay. Ich habe Linz bis zum heutigen Tag noch nicht verlassen.
Also Ur-Linzer.
Habe auch in Linz Fußball gespielt, unter anderem auch 2 Jahre beim LASK.
Das war meine nächste Frage. Wie kommt man zum LASK? Also von Urfa ist jetzt nicht so weit.
Ja, indem man ein bisschen kicken kann. Und ich habe es dann nicht. Also ich bin Montana 20, das hat es ja damals noch gegeben, was ich sehr schade finde, dass das jetzt nicht mehr gibt, weil natürlich es nur mehr ein Spiel gibt, jetzt, wenn man ins Stadion geht. Und früher hat es halt immer 2 Spiele gegeben. Sind die Zuschauer ein bisschen früher gekommen, haben die Nachwuchsspieler gesehen. Das war für uns als junge Spieler auch interessant, weil man halt auch vor einem größeren Publikum spielen hat können und so. Aber wir sind auch immer mit der Kampfmannschaft dann auch in Österreich umeinander gefahren. Das war mal in einem Bus, das heißt, das war immer so sehr nahe. Also wir waren immer mit unseren eigentlich auch Idole immer sehr nahe.
Also da rennst du bei uns offene Türen ein. Wir sind ja Fans der U21-Spieler gewesen immer. Das war ja wirklich. Aber ist aber heute nicht mehr denkbar, dass man einfach so wie damals die Tore aufmacht am Nebenfeld und dann gehen alle wieder gesittet zurück.
Genau, wir haben sowohl am Hauptfeld als auch am Nebenfeld gespielt. Also wenn das Wetter gut war, haben wir sogar am Hauptfeld spielen können. Davis haben wir am Hauptfeld gespielt, wenn es gegen Pfös gegangen ist und so. Und das war natürlich für uns auch ein Erlebnis, wenn auf einmal 10, 15, 20.000 Leute. In der zweiten Halbzeit waren dann schon immer so viele Leute da, als du vor einem vollen Stadion gespielt hast. Das waren schon besondere Erlebnisse.
Das heißt, du hast ja mit ganz vielen Bekannten oder Kicker, die jetzt.
Zu meiner Zeit hat im unter 21, die wird man vielleicht noch kennen, also die Älteren werden sicher noch kennen. Bei uns hat in der Innenverteidigung der Lehrmeier und der Dantlinger gespielt. Dante außen, ich habe im Mittelfeld gespielt, dann hat teilweise der Nagel Kurt, der Nagel Wolf und teilweise haben halt auch Profis, die so in der Regeneration waren, also die halt nach einer Verletzung wieder zum Spielen angefangen haben, haben halt dann auch bei uns gespielt. Und da hat eigentlich jeder gespielt. Irgendwann.
Es hat ja damals, zu der Zeit hat es ja beim LASK, glaube ich, nur 5 oder 6 Vollprofis, glaube ich, gegeben. Und der Rest war so wie der Dantlinger, der Lehrmeier, die haben.
Das hat viele gegeben, die beim Land oder bei der Energie AG oder auch anderen Unternehmen so Teilzeitjobs gehabt haben, wo sie sich halt leichter zum Training
absentieren
können. Wirtschaftskammer.
Biesinger, genau. Genau. Und da hast du 21 gespielt mit dir?
Habe ich dürfen, ja. War eine lustige Zeit. Wir haben heute noch Kontakt, wir haben lange dann also eine Seniorenmannschaft gehabt, aber wir haben dann immer noch geglaubt, dass wir da mit über 50 auch noch gegen 30-Jährige gut realisieren können. Das war dann ein bisschen schwieriger und das hat sich dann ein bisschen. Irgendwann hat es sich ein wenig. Aber wir treffen uns jetzt noch regelmäßig.
Sehr gut. Ja, und dann. Wenn man so auf dem Weg, auf einem guten Weg ist, sage ich mal, U21-Kicker, wie hat dann die Karriere
beendet? Aber ich habe dann einfach es nicht in die Kampfmannschaft, es hat halt nicht gereicht. Ja. Und ich habe aber parallel, glaube ich, ganz einen schlechten Beruf gehabt und bin wieder zurück zu meinem Heimatverein, zu Magdalena, habe dort nur 2 Jahre gespielt und dann war ich noch Spielertrainer im Bregarten bei der Union. Und dann habe ich so mit 25 Fußballspielen aufgehört und habe halt Hauptaugenmerk auf Beruf. Und zurückzukehren zum Laskler Fanclub. Der Walter hat das dann altersbedingt oder gesagt, du kann nicht mehr, ich bin jetzt 70 Jahre alt. Und dann war das mehr oder weniger zerfallen und wir haben doch so zwischen 100 und 120 Mitglieder. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das und habe ein neues Team aufgestellt. Weil alleine mache ich es natürlich nicht, da helfen wir ein paar und bis zu ist bei einem Fanclub und wir versuchen halt den LASK im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen.
Und ein Mitglied sitzt ja neben dir, die Erika, du bist von der ersten Stunde an bei den LASK dabei gewesen.
Also
zweites Mitglied im Hintergrund. Falls wir was Falsches sagen werden, gell?
Genau.
Korrigiere uns bitte. Du bist dabei seit Beginn an, oder?
Ja, der Herr Entholzer hat damals mich gefragt und ich habe mich eigentlich sehr gefreut, dass er von den so Erwachsenen oder älteren Erwachsenen einen richtigen Anhängerclub gibt. Ja, nicht nur die Jugend sondern auch die älteren Stimmen. Also
Senioren-Ultras habt ihr gegründet dann?
Senior-Ultra nicht so, aber auf jeden Fall habe ich es sehr nett gefunden. Und es hat immer sehr nette Sachen gegeben, also Einladungen, wo auch Spieler gekommen sind. War sehr erfreulich.
Veranstaltungen.
Ja, zum Beispiel voriges
Jahr warst du ja auch anwesend. Ja, das war ganz was Tolles.
Haben wir so im Böslingbergschlösserl, ja, weil der Lask halt eher erst später was gemacht haben, haben wir halt zum 60-Jahr-Jubiläum des Meistertitels haben wir halt eine Meisterschaftsfeier gemacht
mit also, ehemaligen LASK-Spielern. Ihr habt sich auch die Traditionspflege und die Unterstützung des Vereins als Ziele vorgenommen.
Das versuchen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten umzusetzen, ja, genau.
Wie wird man ein Laskler?
Indem man Mitglied wird.
Ja, das ist schon.
Nein, wir haben eine Website, da gibt es ein Mitgliedsformular. Und bei uns ist es so, dass wir wahrscheinlich machen das wenige Fanclubs. Wir verlangen 290 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr. Und als Gegenleistung haben wir 20 Dauerkarten im Sitzplatzsektor, im N4. Und die kann man über Internet immer buchen. Sowohl für sich selber. Aber wenn man selber zum Beispiel eine Dauerkarte hat, kann man auch für seine Freunde mal einladen.
Okay.
Und das wird auch rege wahrgenommen.
Genau. Und Auswärtsfahrten, Reisen?
Machen wir ab und zu. Ja. Im September waren wir in England mit einer Gruppe und haben uns halt Crystal Palace und Chelsea und Arsenal angeschaut. Das sind halt so Sachen, die wir halt organisieren. Klassische Fanfahrten bieten einfach andere Vereine auch extrem viel an. Und unser Zielpublikum, wir fahren halt dann teilweise mit Autos runter und so. Also wir bringen einen Reisebus leider Gottes nicht voll, da sind wir einfach zu wenig.
Okay, wie viele Mitglieder?
Um die 100.
Um die 100, das ist schon ganz schön.
Also, da ist man schon, ich kenne die Größen von den anderen nicht, aber...
Da ist man schon vorne dabei, da die sagen. Oder? Da ist man voll dabei, bei den Größen dabei. Ja, jetzt muss ich nur mal zurückkommen, du, auf deinen Beruf. Ich habe nämlich auf deiner Website gesucht und du weißt ja, du kannst ja vermuten, wie unsere Sendung abgekürzt wird. Legendär on air, Loa. Und jetzt habe ich auf deiner Homepage gefunden, da gibt es auch was, das Loa heißt.
Ja, das hat was mit meinem Beruf zu tun, über so verschiedenste Themen und begleite Unternehmen, früher Österreich, Deutschland, mittlerweile eher ein bisschen reduziert, weil ich halt bin 65 und will nicht mehr 14 Stunden arbeiten pro Tag, das habe ich gemacht. Und das LOA heißt, das ist eines meiner Kernthemen, es nennt sich eine lebensphasenorientierte Arbeitsgestaltung.
Mhm. Heißt, da bin ich hängen geblieben, nämlich, weißt du, überall bin ich auch schon komplett.
Das ist ein wissenschaftliches Modell von Liebegott, da habe ich die Gesundheitsholding begleitet und auch andere Firmen zu dem Thema.
Für mich ist LOA immer nur unsere Sendung gewesen, aber jetzt weiß ich, dass auch andere Abkürzungen...
Dass LOA was anderes auch bedeutet.
Das, was Gescheites auch bedeuten kann. die 111-Jahr-Feier, auf die möchte ich nochmal zurückkommen. Das war ja auch ein Riesenprojekt in Wirklichkeit. Da habt ihr euch aber mit allen anderen oder mit vielen anderen Fanclubs auch vernetzt damals.
Ja, da haben wir versucht einfach auch so das Wir-Gefühl unter den Fanclubs auch zu stärken, weil gibt es einfach unterschiedliche Interessen, es gibt unterschiedliche soziale Ebenen. Und der Walter, da war mein ganzes Team, also da haben wir sogar den Martin Sturm dabei gehabt, der damals noch der Chef vom offenen Kulturhaus war. Da war der Witzmann Franz dabei, da war mein ganzes Projektteam, ich glaube, du warst auch dabei, wo wir also die Inhalte bringen und wir haben halt da einfach, ich glaube, was wirklich Schönes auch zusammengebracht, ja. Nämlich auf, wo man Fußball und Kultur in einer Symbiose setzt. Ja. Da kannst du, Günther, wahrscheinlich viel profunder was Auskunft geben. Fußball war bis 1920, 30 eher ein nicht beachtetes Sportart und wirklich entwickelt hat sich der Fußball parallel zur Popkultur. Darum ist es so interessant, dass sehr viele Fußballvereine europaweit so Schlachtgesänge aus der Popkultur abgeleitet haben. Und da hat sich Fußball erst so richtig entwickelt, Anführungszeichen, auch mit den negativen Merkmalen der Kommerzialisierung. Ja, aber das ist ein anderes Thema und ein eigenes Thema. Aber ich habe das einfach, dieses 111 Jahre LASK, habe ich deshalb auch so spannend gefunden, weil wirklich von bis alle im Ursulinenhof waren. Da waren Leute da, die waren noch nie in ihrem Leben im Ursulinenhof, die mit dieser Kultureinrichtung überhaupt noch nichts zu tun gehabt haben. Und, was ich auch sehr spannend gefunden habe, das leider Gottes wäre noch ein schönes Zukunftsprojekt. Wir haben dort so angeleiert, dass in das neue LASK-Stadion, das schön ist, das repräsentativ ist, dass wir dort aber auch die Tradition wieder stärker implementieren, nämlich in Form eines sogenannten LASK-Stadions. Weil jährlich sind jetzt so, die nicht abgesichert sind, besuchen das Linzer Stadion rein besichtigungsmäßig 5.000 bis 6.000 Schüler jährlich.
Okay. Also LASK-Museum.
Genau. Wo zum Beispiel der Heilige Gral, den man ja nicht
den
weiß,
man nur nicht wissen, wo er ist. Aber wir werden vielleicht genau, ein bisschen, vielleicht kommen wir mal am Heid ein bisschen näher. Günther, du warst, also ich sage mal Professor Günther jetzt zu dir, Professor der Laskologie, weil was alles über den Lask bis 1908 zurück, kann man alles fragen, hat immer irgendwo was mit und hilft mir immer aus mit Wissen, mit fundiertem Faktenwissen. Und du warst bei dieser 111-Jahr-Feier auch maßgeblich beteiligt. Was war da deine Rolle oder Aufgabe dabei?
Ich bin eine Spur später dazugestoßen, über den Walter Endholzer, der mich eingeladen hat.
Den wir sehr herzlich grüßen, weil er war einmal bei uns in der Sendung. Und wie gesagt, er ist noch immer ein Netzwerker.
Genau.
Genau, und der hat damals die Oberorganisation gemacht über diese Feier.
Und ja, ich bin dann dazugekommen, eben auch einfach als Mitideenlieferant, auch im Hinblick auf diese, ja, du hast jetzt wie hast du gesagt, Chronologistiker?
Ja, nein, Laskologe.
Laskologe, in dieser Funktion auch irgendwo da dabei zu sein. Und ich habe das in ganz, ganz schöne Erinnerung. Also schon das Arbeiten miteinander und dann die Feier selbst an dem Abend. Ich war ja da zu der Zeit gerade auf Reha in Passau und habe mir das sehr erkämpfen müssen, dass ich dann bei der Veranstaltung dabei sein habe können, weil bei einer Reha darfst du normal nicht weg.
Ja, und das ist auch schlecht, wenn man sich abseilt bei einer Reha, weil dann...
Ja, dann musst du selber zahlen.
Dann wissen sie ja, dass das...
Aber ich bin den ehrlichen Weg gegangen und habe gesagt, ich habe da mitgearbeitet und das ist ein Riesending. Und ich bitte um die Erlaubnis, erst um Mitternacht wieder da sein zu müssen. Der Christian hat mich dann hin wieder zurückgeführt und es hat funktioniert.
Und das waren ja ein paar ganz spannende Exponate, sage ich, dort da ausgestellt, die wir ja dann schon verwenden hätten können. Und einige waren, glaube ich, auch von dir dabei.
Ja, der Gerald hat ganz viel
zur
Verfügung gestellt, genau. Wir haben dann sogar noch zwei, ich glaube, waren es Folgetreffen gehabt in Richtung Museum. Aber leider ist es im Sand verlaufen bisher. Es gibt irgendwo in einer Schublade, müsste es sein, so ein Konzept von mir, das ich erstellt habe, auch so im Hinblick von dem, was man von Martin Sturm, dem vom Landbeauftragten für die Kultur damals, zu erfahren haben, wie das gehen könnte und so. Ich habe das umgesetzt in einfache Sprache und in verschiedene Punkte, die möglich wären, aber es ist noch nicht so weit.
Das heißt, wir suchen nicht nur den Heiligen Gral, sondern auch die Schublade, wo dein Konzept drinnen ist. Aber du wirst es ja wohl gespeichert haben. Wo?
Ich schon, ja. Aber
das heißt,
es braucht eine
die richtige Stelle und zur richtigen Zeit muss an die richtige Stelle kommen vielleicht. Wird das noch was? Ich meine, ich weiß nicht, ich käme jetzt im Neckenstein und war noch nicht überall drin, aber ob die Räumlichkeiten überhaupt da waren?
Wo will er der Weg?
Okay. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen am Willen arbeiten. Ich meine, wir sind ja auch willens, dass wir sofort mitarbeiten, glaube ich. Ich habe zum Beispiel ein Lindenberger Trikot noch, so richtig, so ein wollenes noch, mit den langen Ärmel. Originalunterschrift, das da die dem Museum zum Beispiel gern zur Verfügung stellen.
Als Leihgabe.
Als Leihgabe, natürlich. Natürlich als Leihgabe. Und da gibt es, glaube ich, da draußen und gerade bei denen, die uns zuhören, gibt es einige Sammler, wo ich weiß, Wimpelsammler, Trikotsammler, also da gibt es einige Exponate, die sicher ganz spannend waren. War gut, wenn man dieses Konzept mal irgendwie an die richtige Stelle bringen. Vielleicht hört uns wer zu, der sagt, okay, ich bin dabei. Dann sind wir die Letzten, die mittaten, oder?
Absolut. Yes. Okay. Also die Letzten, die nicht mittaten.
Was Sie zum Beispiel Schönes, vor zwei Jahren waren wir, also wie der LASK in Liverpool gespielt hat, das ist glaube ich schon wieder drei Jahre her, sind wir ins alte Everton-Stadion gegangen und die haben zum Beispiel so eine museale Aufbereitung, nicht einmal so professionell, also da sind halt schöne Plakate, Fotos, Exponate, Bälle, was auch immer, aber das hat einfach in diesem wirklich uralten Stadion und eigentlich schon heruntergekommenen Stadion dem Stadion trotzdem einen gewissen Flair gegeben. Mhm. Ja, nämlich den Flair von, weiß ich nicht, 100 Jahren, die wird es wahrscheinlich nur länger geben wie bei uns, hat es einfach in diesem Stadion eine totale Identität gegeben. Jetzt sind sie ja im Neuen, in dem ich noch nicht war, aber dieses alte Stadion hat durch dieses Museum und durch diese musealen Stücke und diese Geschichte, die dort transportiert, weil jedes Stück transportiert ja auch eine Geschichte, die zum Erzählen auch da ist. Ja. Und bei uns kommt man über Kögelberger, Chico oder wie sie alle geheißen haben in unserer Jugend, kommt man Geschichten erzählen und ein Leiberl von Lindenberger vermittelt auch Geschichten.
Das ist eine Geschichte, ja, für mich. Ja.
Und das ist, ich sehe so ein Museum, egal jetzt wie es aufbereitet ist, natürlich, wenn es professionell gemacht ist, ist gut, aber ist einfach der Ort der Kommunikation dann, wo einfach Geschichten auch am Leben erhalten werden und nicht verloren gehen. Und das ist für mich so das Wichtige. Genau, und das kann man auch an die nächste Generation, das ist ein bisschen unsere Verantwortung, dass man diese Geschichten auch an die nächsten und übernächsten und auch an die nächsten Generationen, und es sind sehr viele junge Kinder, Jugendliche im Stadion, wo man ihnen diese Geschichte, Bindestrich auch Tradition, weitergeben kann. Wofür? Ist auch in deinem Sinne,
ja. Ja, da sind wir uns aber, da sind wir da ganz richtig, glaube ich, und in unserem Umfeld von der Sendung sind da sicher die Leute, die das genauso sehen und auch diese Traditionspflege vorantreiben wollen. Im Zuge dieser 111-Jahr-Feier hat der Endholzer wirklich sich bemüht, eine Hymne, oder glaubt, dass der Walter das war, der sich um eine Hymne, er hat gesagt, ein Verein braucht eine Hymne. Jetzt haben wir natürlich diverse, den Laskmarsch aus dem 65er Jahr haben wir gehabt. Dann haben wir, weil es nichts gegeben hat, hat sich damals, wer war das, der Präsident Rieger, hat die Schützenjäger gefragt, ob sie da was machen. Die ist noch immer da, das würde ich so sagen, ist am ersten noch derzeit unsere Hymne. Aber er wollte einfach einmal was Verbindendes schaffen und hat dann so also ein, weiß ich nicht, war das ein Wettbewerb?
Oder? Ja, nein, es war so, dass, ja, ganz genau weiß ich es nicht mehr, das wirst vielleicht du ergänzen können, sind einige Fanclubs zusammengekommen und man hat halt gesagt, okay, wir machen sowas. Mhm. Vielleicht den Fehler gemacht, dass wir da am Anfang nicht den Last gleich voll mit integriert haben, und umgesetzt hat das dann eine Band, die ein sehr starkes Naheverhältnis mit dem LASK hat, nämlich die Band Emma Peel. Da sind also auf der einen Seite Ärzte auch dabei und da ist ein Urologe dabei, den ich persönlich auch sehr gut kenne und auch ihn sehr schätze, der Reine Wimhofer, den sein Sohn ja beim LASK gespielt hat, der jetzt bei Amstetten spielt. Und die haben sie dann aufgemacht und haben so eine mehrteilige LASK-Hymne, nämlich mit einem kurzen Trailer, mit einem langen Song und so einem Intro-Geschichte haben sie dann.
Also haben sie dann professionell.
Professionell, die sind auch professionell, die haben zum Beispiel nicht heuer, aber voriges Jahr bei der Sportlergala gespielt mit einer Band, Emma Peel, und die dann halt diese hochwertige Coverband. Sie spielen also Supertramp, Toto, also musikalisch eher im höheren Segment angesiedelt, also eine klassische Kommerzmusik. Und so ist das auch aufbereitet worden. Das ist dann auch im Musiktheater, glaube ich, in der Blackbox ist es dann auch präsentiert worden. Das ist auch recht gut angekommen. Wir haben auch CDs. Ich habe auch noch einige CDs natürlich auch zu Hause. Ja, und das ist, wir sind dann nicht ganz durchgekommen. Mhm. Aber ich glaube, dass ein Verein auch wieder zur Identität und zum Wir-Gefühl sowas braucht. Ja. Einfach als Intro zum Spiel.
Erika, ich weiß, du bist ja auch sehr musisch begabt, oder?
Nein, das glaube ich nicht. Aber ich schreie sehr gern mit.
Ja, das habe ich ja gemeint. Das habe ich gemeint.
Aber dazu reicht's.
Also für den Crocodile Rock hinten den Lalalala, das geht.
Das geht, ja.
Aber wenn ich die frage, kennst oder wenn ich sage, Vereinshymne, was fällt dir da ein? Nicht für Lask, aber irgendeine.
11 Kameraden mit ganzer Kraft, die schafften was niemals gedacht. Sie haben in der Meisterschaft in Linz an den Titel gebracht. Also das ist die 65er.
Ist das ein Abendgebet?
Ist das vom Tormann bis zum linken Spitz, ja. Da spielt man mit Technik und Witz. Und dazu kommt ein scharfer Schuss, weil Lask der Sieg gelingen muss.
Also
das kann ich schon.
Du bist sehr textsicher, was den Laskmarsch aus dem 65er betrifft.
Ja, weil das ist ja so ein Altzeitgedächtnis, das funktioniert bei mir nur sehr gut.
Okay.
Das Neuere funktioniert nicht mehr so.
Okay. Aber ein anderer Verein fällt da gar keine Hymne nicht ein, oder? Es gibt nur den Lask für dich.
Naja, den, weiß ich nicht, I'm Sailing, also
ja, da gibt's,
das ist Rod Stewart.
Genau, da
das aber internationaler Fußball hat neben Lask bei mir nicht recht viel Platz.
Das denke ich mal, ja. Günther, deine internationale absolute Fußballhymne?
You'll never walk alone.
Ja, also die wird von mehreren Vereinen gesungen. Und ich habe mich jetzt dann gefragt, was macht so eine Hymne aus? Ich habe mir mal so eine Fan-CD von Newcastle United gekauft, also wo so gemischt, also eine Band quasi mit so alten Radioabschnitten drinnen, also so Kommentatoren-Szenen. Also das finde ich, das habe ich sehr genial gefunden von Newcastle. Was macht da so eine Hymne eigentlich aus?
Also für mich gibt es also einfach mehrere Bereiche in einem funktionierenden Fußballverein. Das eine ist die Hardware. Das ist Stadion, das ist Trainingsmöglichkeiten, das ist. Ja. Und ich glaube, da sind wir mittlerweile ganz weit vorne. Auch sogar jetzt in Richtung internationale Vereine. Ja, in Österreich, glaube ich, gibt es keinen Verein, der da mitholen kann. Das zweite ist so die Software, wenn ich das so bezeichnen will. Das sind einfach eine Fanszene, die gut funktioniert, wo aber die Aggression und das in den Hintergrund geschoben wird und wo es auch keine Gewaltszene mehr gibt und was auch immer in dieser Szene, sondern wo wir einfach ein entspanntes Wir im Stadion haben, weil ich gehe jetzt nicht in ein Stadion und will Raufereien sehen. Und Gott sei Dank, das muss man ja unserer Fanszene absolut zugute halten, hat sich das Thema Gewalt im Stadion eigentlich ist nicht mehr präsent. Das weiß ich auch von der Polizei, also im Stadion fällt wenig bis gar nichts vor. Vielleicht einmal eine Einzelgeschichte, wo einer betrunken ist oder was auch immer. Das heißt, da hat sich schon extrem viel da gegen früheren Jahren. Ja. Die Choreos sind teilweise
genial,
darf ich so sagen, weil das ist Arbeit, das kostet auch Geld. Ich finde es auch schade, dass man das nach dem Spiel immer vernichtet. Ich würde das gerne, ich habe sogar den Gerald Groß das einmal angeboten, das zu sammeln und zu lagern, weil vielleicht kann man das irgendwann einmal in einem Museum verwenden zum Beispiel, genau. So kurios, weil die werden einfach runtergehauen und dann sind sie vergessen. Ja. Ich finde es ein wenig schade, aber das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt, wo man sagt, okay, wir sammeln das einfach, also über Garage, da tue ich das einfach alles rein und heb's auf. Und das ist eigentlich die wirkliche Qualität eines Vereines, zeigt diese Software, nicht die Hardware. Ja, Liverpool, wie wir waren, einige von euch werden wahrscheinlich auch dort gewesen sein, da ist die Hardware nicht so besonders. Die Stadion ist nicht so schön, wie man glaubt. Bei uns haben sie gleich einen Umbau da und so. Aber es hat einfach einen ganz besonderen Flair, der halt durch ganz andere Faktoren, die wahrscheinlich alle auch nicht steuerbar sind, weil das passiert einfach über die Zeit. Das muss wachsen, und das muss auch natürlich wachsen, das kann man nicht aufsetzen. Aber du musst natürlich schon das Fundament musst du bauen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, und da möchte ich wieder, weil sonst redet es viel, aber wenn ich mir anschaue, wie viele Frauen mit ihren Kindern, egal jetzt männlich oder weiblich, also ich finde den Anteil von weiblichen Kindern im Linzer Stadion oder in unserem Bereich, kann mich nicht erinnern, dass das früher so war. Ich sage es jetzt ganz offen, ich kann mich nicht erinnern, dass dafür so viele Kinder, Eltern mit Kindern im Stadion waren. Ja. Und ich verschenke ab und zu so Laskleiberl und ich schenke das so her und gebe denen schon ein bisschen Bedeutung. Aber dann sehe ich auf einmal die Kinder, wie die Leiberl nehmen und wie die das schönste Weihnachtsgeschenk fast ist. Also besser wie jede Playstation oder was auch nicht was. Also ich glaube, dass man das total unterschätzt, welche Symboliken Und eine Hymne ist halt auch ein Teil einer Symbolik, welche Symboliken wir da auch setzen könnten.
Das ist eh schon gefallen in unserer Fanszene. Wir, Erika, Günther, ich sind lang nur dabei, dass wir die ganzen Entwicklungen alle, wir haben sie in einer Sendung auch extra aufgearbeitet, die Entwicklungen, und die sind, also stimmen mich durchaus sehr, sehr positiv. Erika, was sagst du? Du bist ewig schon dabei. Wie hat sich das, also wertemäßig, ich weiß, du bist ein sehr werteorientierter Mensch, glaube ich, und hast manchmal ganz vor ein paar Jahren noch gelitten unter gewissen Werten, die nicht eingehalten worden sind, aber jetzt, glaube ich, sind wir gerade gut unterwegs, oder?
Ja, also ich glaube, es hat sich vollkommen geändert. Wenn ich unsere Jugendlichen, die jetzt aktiv sind, anschaue, die sehen sie eigentlich als Unterstützer des LASK, nicht als Konsumenten, so dass man halt dann einmal ins Stadion geht und dann sauft man sich halt und ja, sondern die geben ja wirklich wahnsinnig viel von ihrer Freizeit her, leisten kompetente Arbeit. Also das ist ja auch nicht so einfach, was die machen. Ihre Choreografien, da steht schon sehr viel Know-how dahinter. Und wenn ich hier und da mit wem rede, wenn ich Kontakt habe, dann frage ich, du, wie viel Zeit in der Woche verbringst denn du mit deiner Tätigkeit für einen Fanclub? Und da sagen schon manche, naja, bis zu 20 Stunden. Und das wundert mich nicht. Und abgesehen davon hängt da auch Geld dabei. Also jetzt nicht nur das, dass praktisch überall hinfahren, und auswärts unter eigentlich sehr strapaziösen Bedingungen. Weil wenn ich auswärts gefahren bin, habe ich mir halt ein Hotel genommen, habe nicht geschlafen, habe mir die Stadt angeschaut. Aber die kommen halt hier im Bus, sitzen stundenlang zuerst im Bus. Dann
haben wir einen Haufen Material mit.
Und dann im Stadion oft nicht einmal ausreichend essen, trinken und dann wieder in Bus und wieder zurück. Also wenn wer zu mir sagt, die machen das ja aus reinem Vergnügen, das stimmt nicht. Die machen das schon auch als Pflichtbewusstsein und die fragen sich nicht immer, ob sie es gefreut oder nicht, sondern sie sind eigentlich sehr sozial. Also da ist sehr viel an sozialer Ader dahinter und das hat sich wirklich enorm geändert.
Ja. Und Günther, du hast ja mehr einen direkten Einblick jetzt über den Christian. Und was mich so fasziniert ist, die sind ja top organisiert. Also das ist ja nicht so, dass man einfach irgendwas hochhält, sondern das muss einmal gemahlen werden. Da müssen die Stangl passen, da wird hinten im Sektor abdeckt. Da gingen ja Stunden drauf, oder?
Ja, absolut. Also wie die Erika gerade gesagt hat, das bestaune ich auch immer wieder, wie viel Zeit und Energie und wie das dann fertig ausschaut. Es ist schon großartig. Und ja, beim Christian, der noch großteils oder viel zu Hause ist, kriege ich schon mit, wie viele Stunden dann das an Choreos gemahlen wird. Ja, wo gestern hin? Ich gehe wieder Choreo malen. Und dazu die Schriftstücke, der Athletiker, der da rauskommt, das Kinderhallenturnier,
ASK karitativ.
Karitativ, genau. Ja. Zigtausende von Euro soziale Aktionen.
Also da hat sich schon eine ordentliche Werteordnung entwickelt, möchte ich sagen, bei denen.
Absolut. Und es sind ja was man oft Außenstehende, die nichts am Hut haben mit Fußball, nicht so wissen oder nicht so glauben, das sind ja. Da sind Ärzte dabei, da sind Rechtsanwälte dabei, da sind Lehrer dabei. Alles mit den Frauen dazu gegendert. Also von da ist das wieder auch nicht so verwunderlich, aber für Außenstehende.
Und Günther, du weißt, dass ich kämpfe für dieses, eigentlich von Anfang an von Legendär und Er, haben einfach gesagt, wir müssen einfach einmal dieses Bild von dem alkoholtrinkenden, pöbelnden Proleten wegbringen, weil wir waren Fanclub-Legendär, wo ja alles dabei gemischt, also quer durch die ganzen sozialen Schichten, und das müssen wir wegbringen. Und ich finde, Und das war ja der Grund, warum wir eigentlich Legendär 2.0 angefangen haben, wie es damals also durch den Kakao gezogen waren, die Jungen, das hat man nicht gedacht. Also es ist ja medial ziemlich verrissen worden und das hat alles nicht der Wahrheit entsprochen. Und da habe ich mir gedacht, das müssen wir aufarbeiten, das kann so nicht sein. Ich bin nicht mit allem immer einverstanden, was machen, das müssen wir auch nicht sein. Es ist das Recht der Jugend zu rebellieren gegen gewisse Dinge, aber von dem, was wir schon früher gewohnt waren oder gehabt haben oder andere haben, glaube ich, sind wir sehr gut wettetechnisch unterwegs.
Vielleicht, dass ich, weil ich bin da ein bisschen außenstehender, weil wir ja nicht direkt immer in der schwarzen Wand drinnen stehen, was ich so aus der Außensicht, was ich wahrnehme, ist, dass sie hochprofessionell sind. Also das funktioniert wie eine perfekt funktionierende Firma. Das musst du alles, das ist, du hast ja nicht 2 Monate Zeit, dass du eine Choreo machst, sondern es muss halt binnen 10 Tagen passieren oder so, wie auch immer. Was die Entscheidungswege weiß ich nicht, weil ich nicht dabei bin. Und das ist halt leider Gottes auch ein bisschen, sieht man in der jetzigen Diskussion, die jetzt da ein paar Tage passiert, natürlich, wenn da jetzt 500.000, 5.000 Personen beieinander sind, gibt es halt vielleicht 5, 10 Wahnsinnige drunter. Ja, die gibt es aber überall. Aber man kann nicht, und das ist halt der Fehler in der Kommunikation dann auch immer wieder, und das passiert halt nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Lebensbereichen und in anderen Sportarten, wird halt über 2, 3 wird gesagt, die. Das heißt, es kommt zu einer, aus meiner Sicht, nicht statthaften Verallgemeinerung des Fußballfans, dass man einfach abstempelt als betrunkener, radikalisierende Persönlichkeit. Was, und da schließe ich mit dir jetzt gleich an und euch her, was überhaupt nicht stimmt. Aber da würde ich nicht ins Stadion gehen, wenn es so wäre. Ja, weil das will man in meiner Freizeit nicht auch tun. Und, aber man redet halt ganz gerne immer von dem, nur in dem Fall ist es nicht einmal 1%, sondern weniger wie 1%. Und die 99,5 oder 99,7%, die ins Stadion gehen und einfach eine gute Zeit haben wollen, die tut man dann ganz gerne in den Topf rein. Das ist so, only bad news are good news, ist ein altes Medienprinzip. Hier halt Gott sei Dank nicht, dürfen auch über schöne Dinge reden, aber das ist halt leider Gottes so das Prinzip der Medien.
Ja, und diese Werte sollten ja, also Gefühl und Werte übertragen sollte auch so eine Hymne können. Und wenn ich mir jetzt, ich habe mir da jetzt ein paar so Hymnen angeschaut, so wir lassen den Dom in Gölle und solche Sachen. Also ganz, ganz wesentlich für mich ist aber eigentlich bei so einer Hymne, dass die Mundart ist. Also, dass die zumindest dialektisch eingefärbt ist, also vom Dialekt her, finde ich jetzt, also persönlich. Weil das einfach, der Dialekt ist die Sprache des Gefühls, würde ich jetzt einmal sagen. Und vielleicht ist das auch ein bisschen.
Also unsere Hymne, weiß nicht, wir haben sie, glaube ich, da.
Die kommt jetzt gleich.
Okay, da haben wir schon versucht, also diese Identität, weil der Text ist auch gemeinsam entstanden mit Fanclubs. Ja. Wie gut wir die das umgesetzt haben oder nicht, oder wie wir das umgesetzt haben, kann ich nicht sagen. Geschmack ist in dem Fall ja sehr unterschiedlich auch gepolt. Aber ja, ich habe es sehr angenehm empfunden. Natürlich, eine Hymne wird dann stark, wenn sie jeder kennt, genau, und wenn sie oft gespielt wird.
Auf das wollte ich jetzt hin. Also es gibt ja dann eigentlich mehr Faktoren. Und wenn ich sage, okay, die muss gespielt werden, also die muss, wenn der Verein das forciert und immer wieder spielt, dann wird das ins Ohr gehen und dann wird sie die irgendwie manifestieren.
Never Walk Alone ist sicher nicht in einem Tag entstanden.
Eben, darum sage ich. Und wie gesagt, jetzt, man sieht das ja auch bei diesen Fangesängen. Manche ziehen einfach nicht, die verschwinden dann auch wieder. Oder. Und manche, so wie jetzt der Refrain vom Crocodile Rock, da geht es dahin. Und es ist ja ein Phänomen, das was funktioniert und andere Sachen nicht funktionieren.
Ja, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, aber da gibt es schon ein paar, wie bereit kann man das mitsingen und so. Aber da gibt es Leute, die sich besser auskennen.
Ich habe nur in Riet, die Hymne, die interessiert da keinen.
Die Riederhymne, ja. Den Ried, die Rieder, ja. Interessiert.
Okay. Ich habe das extra bewusst, nein, nämlich in Vorbereitung auf die Sendung schon im Kopf gehabt. Jetzt höre ich mir den in einer Dinger, das interessiert da keinen. Die rennt zwar und der Text rennt auf dem Screen, aber da hat keiner mitgesungen. Aber gut, du hast es eh schon angekündigt. Wir haben sie da, Emma Peel, mit Schwarz-Weiß um jeden Preis, glaube ich. Passt. Und das horchen wir uns jetzt an und dann suchen wir den Heiligen Gral nach dieser Lask-Hymne. Ja, gemeinsam sind wir Lask. Ja, ist ja ganz, ganz nett.
Ja, hast du was anderes erwartet?
Nein, aber ich meine, ich habe es ja damals auch schon gehört bei der 100. Aber wenn wir dürfen, werden wir die jetzt öfter spielen, müssen wir da
gerne.
Immer Pill einmal, also die sind eh Lasker.
Wir haben die Rechte.
Ja, die sollen einmal, die können ja mal kommen auch auf, genau, Besuch. Die können wir ein bisschen promoten, da die immer Pil. Jo, der nächste Programmpunkt. Wir haben schon ein bisschen vorgearbeitet jetzt in der Musikpause, weil wir es eh schon nicht aushalten. Wir suchen. Wir sind wie Indiana Jones auf der Suche und nicht nach dem Heiligen Gral, sondern nach dem Heiligen Gral der Laskler. Das heißt, wir suchen was?
Den Meisterpokal.
Den Meisterpokal von 65. Das war natürlich super, wenn der vorher auftaucht, bevor man einen anderen. Also ist ja Schüssel, glaube ich, gell? Schale. Bevor wir eine andere Schale eventuell kriegen, war ganz gut, wenn wir den Heiligen Gral finden. So, jetzt bei der Meisterfeier. Du hast gesagt, Wolfgang, du warst ja damals schon 4 Jahre oder
so? Ich war damals 4,5 und war mit meinem Papa im Stadion. Also, das heißt, ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir beim Entscheidungsspiel waren, weil das war ja auswärts, aber ich war damals schon im Stadion.
Okay.
Also ich kenne die Sportclub-Geschichte, die war aber, glaube ich, ein bisschen später, wo 33.000 Zuseher im Linzer Stadion waren. Da war ich, weil da bin ich bei mir, da kann ich mich erinnern, das deshalb. An das kann ich mich nämlich erinnern, weil da bin ich, weil das vergesse ich deshalb nicht, weil mein Papa nichts vom Fußballspiel gesehen hat, der war relativ klein und ich bin das ganze Spiel auf seine Schultern gesessen, damit ich was gesehen habe.
Muss man nur sagen, das war ja eigentlich so fast wie ein Trabrennbahn. Damals nichts überdacht, sondern nur so.
Nur Stehplätze?
Leiden auf, ja, nur Stehplätze. Mann an Mann, 33.000 in dem Kessel. Also auf der alten Kugel quasi noch. Das muss eine mega Geschichte gewesen sein. Aber wir suchen diesen Pokal. Wir können ja mal Prämie aussetzen. Also, du hast uns ja heute 3 Leiberl zur Verfügung gestellt, dankenswerterweise. Also der den Pokal kriegt nicht nur ein Leiberl vom die Laskler, der kriegt ein Kotelett auf Lebenszeit bei uns beim Baxi. Was können wir nur versprechen damit?
Nichts? Also ich kann vieles versprechen.
Ja, wie
gesagt. Also wirklich. Also, und ich glaube, dass wir da sogar, also für jeden Hinweis sind wir dankbar. Ja. Weil ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob wir gleich direkt finden, aber es war schön, wenn wir Hinweise bekommen, wo er möglicherweise sein könnte.
Das war schon mal super.
Und wir würden diesen Spuren dann auch nachgehen,
ja.
Weil ich glaube, dass das wirklich ein Highlight wäre, wenn wir diese Meisterschale finden würden.
Hat es 65 eigentlich beim Pokal, hat es da auch irgendeine,
also den,
Trophäe gegeben?
Ja, den gibt es auch auf einem Bild zu sehen, den nur Pokal. Wo nur der Kapitän, der Sabitzer auf den Schultern von Mitspielern und da hält er diesen Pokal so ein wenig in die Höhe. Ja. Aber der ist ja meines Wissens genauso nicht da. Und
mysteriös.
Und von Wien, vom entscheidenden Meisterschaftsspiel, gibt es wohl Jubelbilder und Mannschaftsbilder, gibt es aber nichts, keine Schale und keinen Pokal, wobei das nicht so viel bedeutet, weil ja eigentlich damit zu rechnen war, dass Rapid Meister wird. Und die waren in Graz beim GAK und möglicherweise ist er dort gewesen und der GAK hat dann eins nicht gewonnen, Rapid ist eben nicht Meister geworden. Wir sind in Wien bei der Wiener Meister. Und ich weiß nicht, ob man damals schon so weit war, dass man 3, weil auch die Admira theoretisch noch Chancen gehabt hätte, dass man 3 Pokale oder Schalen, was auch immer. Man kann auch das nicht so genau sagen, weil im Jahr davor und danach einmal die Admira und einmal Rapid sind schon kontaktiert worden. Und es war aber damals so, dass jedes Jahr ein anderer, also es hat da hat jedes Jahr anders ausgeschaut, der Pokal. Also die Mannschaften von da waren hilfsbereit, aber können auch nicht wirklich was sagen. Das sagt nichts aus, wenn jetzt sagt, der Admira hat den Pokal von 1966, weil der kann komplett anders ausschauen als der von 65.
Und die Erika hätte es in ihrer Hand gehabt damals. Bei dir waren einmal oder ein Großteil der Trophäen zwischengelagert.
Ja, der Herr Jungbauer, der Präsident damals, hat versucht, möglichst viel Geld aufzutreiben und hat daher das Gebäude am Laskplatz vermietet. Und damit ist kein Platz mehr gewesen für die Pokale. Und die sehr viele Pokale waren dort gelagert und die sind dann zu mir in ein freistehendes Zimmer in meiner Wohnung gekommen. Also ich kann es jetzt nicht sagen, wie viel das waren, wie viele Pokale, aber es war mein Zimmer total voll. Ich habe viele Regale gehabt und es waren unter anderem dabei ganz schwere, große Pokale, die die LASK-Mannschaft bei der Ostasien-Tournee in den, glaube ich, frühen 50er Jahren gewonnen hat. Ja, und dann sind die so lang gestanden bei mir, bis der Präsident Rieger den LASK übernommen hat und das LASK-Gebäude wieder ein bisschen geleert wurde. Und unter dem Geschäftsführer Schwarzgruber sind dann die Pokale in dieses LASK-Gebäude übersiedelt worden. Damals einfach drum, damit sie wieder dort hinkommen, wo die Menschen sich auch sehen können.
Okay, also die Intention war schon gut einmal.
Ja, und der Gerald Groß und der Sascha Haider haben das damals gemacht, die Übersiedlung. Und dann ist halt die Fusion mit der Föst gekommen und wir sind ins Stadion übersiedelt und seitdem habe ich keine Ahnung mehr, wo diese ganzen Pokale hingekommen sind. Also es war bis zur Übersiedlung waren die Pokale nur draußen am alten Laskplatz und jetzt sind sie weg. Aber wie mir der Herr Jungbauer die Pokale anvertraut hat, hat er sofort zu mir gesagt, dass die Meisterpokal und Cup ist nicht dabei. Wo die sind, hat er mir nicht gesagt. Aber er hat mir gleich gesagt, also die sind nicht dabei. Im Nachhinein bin ich total froh, dass er das gesagt hat, weil mir war das so gar nicht bewusst, dass das eigentlich das wertvollste Stück ist und dann vielleicht wer glauben konnte, ich habe mir das selber geholt. Genau. Aber ich habe das eben nicht gleich dem Herrn Dr. Polluck gesagt, der war damals auch im Vorstand. Und also wie gesagt, ich bin froh, dass ich das kommuniziert habe, dass ich den nicht habe.
Du hast ein Alibi.
Du
hast ein Alibi. Ja. Naja, ich würde sagen, wir starten jetzt einen Aufruf. Alle ausschwärmen, alle, die irgendwo einen verstaubten Pokal herumstehen sehen, einen ziemlich großen. Ich glaube, Günther, du wirst sicher ein Foto von dem.
Gibt es auch nicht.
Gibt es kein Foto?
Eben.
Weil wir können nicht einmal ein Fahndungsfoto rausgeben.
Nein, wenn, dann ist ja einer nachher irgendwie in den Tagen danach überreicht worden. Meine große Vermutung ist tatsächlich das, dass der echte in Wien war, in Graz war, nach Wien zurück und dann an den LASK verschickt oder übergeben wurde. Und das hat anscheinend niemanden mehr interessiert, der da ein Foto macht.
Vielleicht würde man beim ORF in den Archiven Fotos finden, das war vielleicht
ORF-Archive. Einer der nächsten Sendungen habe ich in Alois Hattl da. Günther Hattl,
in Alois, der in der Pension ist.
Genau, der ist jetzt in der Pension, vielleicht weiß der was.
Auf jeden Fall hätte er einen Zugang zu den Archiven beim ORF Oberösterreich.
Bleiben wir dran.
Weil da kriegen wir auf jeden Fall Fotos einmal, weil da müssten meines Erachtens Fotos da sein. Ja.
Da bleiben wir dran.
Und der Günther hat ja auch beim LASK einmal gespielt, das ist ja wirklich ein alter LASK-Verbündeter.
Absolut,
ja. Und vielleicht, dass wir da einmal Fotos kriegen, dann können wir mal Fotos bringen und.
Also wir bleiben dran.
Wenn wir da dranbleiben, glaube ich, ist eine gute Geschichte. Okay.
Aufruf,
nämlich Cup und Meister.
Ja, Aufruf meinerseits an alle, die uns zuhören und egal zu welchem Flohmarkt ihr geht, wir schauen, dass wir ein Foto auftreiben und wer den Pokal bringt, hat legendär und eher Kotelett auf Lebenszeit.
Bei uns kriegt er Mitgliedschaft auf Lebenszeit.
Mitgliedschaft bei der LASK auf Lebenszeit. Also ihr merkt es, das ist uns wirklich was wert, weil wenn man auf Lebenszeit ein Kotelett anbietet, das ist bei uns schon. Falls er Vegetarier ist, dann kriegt er Kartoffelsalat.
Tofu auf Lebenszeit.
Genau. Und Kartoffelsalat auf Lebenszeit bei uns. Ah, das war schon spannend, wenn man das, wenn man den.
War schön, wenn einer von den beiden, wenn man die kriegt.
Genau. Und dann braucht man noch jemanden beim LASK, der ein offenes Ohr hat, der sagt, okay, wir machen jetzt, so, wenn sie in der Erika ihr Zimmer reingegangen sind, die ganzen Pokale, wir haben ja wohl ein ähnliches Zimmer da oder eine ähnliche. Ich meine, es war schon im VIP zum Beispiel zum Dekorieren, oder? Dass man, aber bei den Führungen sollte man dann dort vorbeikommen.
Eine Idee für das Museum, nur ganz kurz angeschnitten, wäre ja, dass das mehr gerade deshalb, weil wir wenig Exponate haben, zunächst einmal, vielleicht werden es mehr in der nächsten Zeit, aber nicht so viele haben und wir haben ja nicht so viel gewonnen, aber dass man das wie einen Weg gestaltet, dass man im ganzen Stadion
Zeitreise,
genau, und dann gibt es wieder eine Station, da wird zum Beispiel, wie wir letztens angesprochen haben, die Live-Übertragung eines entscheidenden Spiels kann man sich dort anhören mit Kopfhörer und so.
1985, die Partie habe ich in voller Länge.
Ja.
Ich habe auch relativ viel Zeit dokumentiert. Also Videos vom Rocky.
Ja, Rocky. Wir grüßen dich, Rocky, falls du uns zuhörst. Rocky ist auch in einer der nächsten Sendungen dabei. Finde ich gut. Und ich für die Dokumentation der Zeit zwischen wann sind wir zwangsrelegiert worden?
11.
Dann haben wir angefangen mit der Sendung 12. Also 12 bis 17, den Weg von der Regionalliga bis zur ersten internationalen Partie auswärts, gibt es durchgängig legendär und eher als Dokument. Vielleicht können wir irgendwie so, dass man sagt, okay, den Spieler haben wir gehabt, war ein lustiges Interview, mal kurz reinhorchen, da mal kurz reinhorchen, so eine Tafel mit so Tonmitschnitte.
Genau. Das
kann man gut vorstellen, dass wir uns da auch...
Ich glaube, dass man da, wenn man sowas macht, dann auch, Günther hat es ja schon gesagt, dass es gut kuratiert wird, fast ein bisschen professionell kuratiert wird und dass wir also verschiedenste Sinne ansprechen.
Genau.
Also das Sehen, das Hören, möglicherweise auch das Fühlen oder was auch immer. Ja,
so ein alter Lederball, das war schon.
Genau, oder ganz alte Fußballschuhe.
Genau.
Ein junger weiß, glaube ich, nicht mehr, wie so ein alter Fußballschuh ausgeschaut hat. Ja. Also die kennen nur noch mehr, oder die alten Bälle, die halt, wenn sie nass waren, stark gerungen worden sind.
Genau.
Und ausgeschaut haben wie Rugbyballen eigentlich dann schon.
Die riechen sich ja ganz gut. Also für den olfaktorischen
Teil. Ich kenne die noch.
Also die Schuhe nicht, die Bälle habe ich gemeint, jetzt nicht die Schuhe.
Nein, ich kenne auch die Bälle.
die haben so einen eigenen Geruch.
Ja, und damals hast du bei Socken hast du noch Schnirlen brauchst, weil die sind ja runtergerutscht. Ja. Also waren keine Selbsthalter, so wie es jetzt ist. Also es war halt einfach, oder Innenhosen, das hat sich alles nicht gegeben.
Ja, gut, das wird unser Pensionsprojekt.
In Ordnung, bin dabei.
Du wirst mir zwar ein bisschen voraus in Pension vielleicht gehen, aber da kann ich mir vorstellen, da... Das ist mein Pensionsprojekt.
Sehr schön. Verbringen wir einige Stunden.
Auf der Suche nach dem Heiligen Gral begeben wir uns jetzt. Also der Aufruf nur mal. Und dass wir das ein bisschen untermauern können, haben wir eine dementsprechende Musik jetzt. So, Indiana Jones reitet durch die Gegend und wir haben uns jetzt sehr gut, so ein paar ganz gute Ideen gehabt. Und wir werden in Zukunft immer wieder mal von der Suche nach dem Heiligen Gral berichten. Das spricht das nächste Mal, wenn es von uns was hört in der Sendung, dann werden wir schauen, dass wir auf unsere Instagram und Facebook und was weiß ich was für Kanäle, dass wir einfach auch ein Foto auftreiben von dem Pokal, damit der sicher nicht weggeschmissen wird. Bitte nicht, schaut drauf, was da draufsteht. Wir versuchen, dass wir da ein Fahndungsfoto rausbringen. Ich bin jetzt quasi der Egon Zimmermann des Heiligen Grals. Für die Alten, die mein Alter sind, kennen den Egon Zimmermann noch. Wir machen so eine True Crime Geschichte. Und wenn wir den finden, dann möchte ich einmal eine Sendung machen, wo er da steht, mittendrin in der Sendung. Hoffentlich geht sich das aus. Aber schauen wir mal. Wir haben Günther, du hast ja. Also, Wolfgang, ja, wir machen jetzt einmal die Geschichtsphase. Du hast uns ja, also du hast mir Vorschläge gemacht, was geschichtlich ein bisschen betrifft, was, was du vorbereiten kannst. Und ich habe gesagt, das klingt alles spannend und jetzt bin ich gespannt, was du vorbereitet hast für Geschichte.
Zum ÖFB-Cup, aus aktuellem Anlass.
Genau, genau. Zum, Dinge. Sehr gut, zum ÖFB-Cup. Die Geschichte des LASK im ÖFB-Cup, glaube ich, oder?
So in etwa, genau.
Ja, gut, passt. Wir lauschen.
Ihr lauscht. Wie oft war der LASK Pokalsieger? Leichte Frage.
Das ist die leichteste eine und der Döller ist nicht da.
Döller oder Pokal ist nicht da. Wie oft waren wir im Finale oder wird das, wie viel der Finale wird es jetzt?
Das war's die Erika.
Nein, viermal vielleicht.
Na, ein bisschen zu wenig.
Aber wirklich nur öfter.
Fünfmal.
Sechsmal.
Es wird das siebente Finale sein.
Das siebente?
Aber das haben wir es nur einmal.
Ja. Ja. Boah. Ja, das ist jetzt heftig. Einmal war ich dabei, wo wir es nicht gewonnen haben.
Mhm. 99 wahrscheinlich.
Ja. Traurig. Sehr traurig. Sehr.
Und diese Finalspiele haben eigentlich immer irgendeinen negativen Aspekt dabei, alle, den wir gespielt haben.
Also unsere Verbindung mit dem Cup ist nicht so eine Erfolgsstory.
Nein, es ist wirklich eine Hassliebe irgendwie. Ja. Wir waren die Ersten, lange vor allen anderen, die mitspielen haben dürfen im österreichischen Pokalbewerb ab 1936. Und so wie der damals üblich als Nicht-Wiener Verein waren wir da die Ersten. Und diese Bürde fast hängt uns immer wieder nach. Andere werden belohnt, wenn sie wo die Premierensieger sind. Wir werden in 5 Wochen belohnt werden.
Ja, dein Wort in deines Chefs Ohr.
Ja.
7-mal waren wir dabei.
Wir haben 1963 unser erstes Cup-Finale erreicht, waren dann 65 das erste Mal der Sieger.
Also eigentlich hätte es da noch die große Liebe werden können?
Ja. Bedeutsam ist bei 63, dass der Gegner Austria Wien war, die damals überragend waren, schon auch Rekordpokalsieger bis heute sind, aber damals überragend waren. Das Spiel hat im Wiener Praterstadion stattgefunden und die Medien berichten einstimmig davon, dass 1967 der LASK die bessere Mannschaft war und die sehr, sehr viele Fans der Austria Wien auf den LASK umgeschwenkt sind während des Matches, weil der LASK so stark gespielt hat. Das hat uns zwar jede Menge Anerkennung gebracht, aber das 1:0 aus den frühen Minuten des Spiels haben wir trotzdem nicht aufholen können, trotz der Unterstützung der Leute. Und wir sind also mit 1:0 verloren und Zweiter geworden, zweiter Sieger. Dann war das eine, das wir gewonnen haben, 65, mit Hin- und Rückspiel damals ausgetragen, der Cup.
Spannend auch, ja. Finde ich ja gut, eigentlich.
Ja.
Finde ich wirklich eine gute Idee. Also pilgern wir alle jetzt irgendwo hin und hin- und Rückspiel war schon.
Ja. Hat auch Phasen gegeben im österreichischen Cup, wo der Bewerb an sich mit 2 Spielen ausgetragen wurde. Mhm. Also jede Runde mit 2 Partien. Das mit einem Finalspiel in 2 war eigentlich, glaube ich, nur zu der Zeit wirklich aktuell. Wir haben in Wiener Neustadt gewonnen, 1:0. Und haben dann zu Hause, eigentlich 2 Tage später war das gleich das Rückspiel, recht mühevoll. Wiener Neustadt war sehr stark, die haben sich als Außenseiter da gut präsentiert, mit 1:1 das über die Runden gebracht. Aber es wird aus dieser Zeit nicht so viel berichtet über den Cup-Sieg, weil das alles überstrahlt wird von der Meisterschaft, die dann eine Woche später erreicht werden konnte. Das heißt, man sagt da ganz oft die Meistermannschaft und seltenst die Cupsiegermannschaft oder sogar die Doublesiegermannschaft kommt eher selten. Wir sind immer bei den Meister. Und das war damals in den Medien so, nachdem sie noch dazu nicht allzu gut gespielt haben dürften, für damalige, für die Meistermannschaft-Verhältnisse, waren so Überschriften wie LASK quält sich zum Titel oder besseres Team unterliegt und so. Also, es war gar nicht diese große, man müsste mal schauen, ob man da einen Dolphy Blutschner oder einen anderen fragen könnte, wie sie empfunden haben, aber die werden auch immer nicht zur Meisterschaft gefragt.
Das stimmt.
Der Pokal war da fast ein bisschen nebensächlich. Also der einzige Sieg, den wir erreicht haben, hat, glaube ich, nicht diese Anerkennung gefunden bis heute, die er eigentlich haben könnte.
Wobei man sagen muss, in Österreich hat dieser Cup überhaupt generell weniger Bedeutung. Wenn du in England schaust, Crystal Palace, die sind in der Glückseligkeit, wenn die dort einen Cup gewinnen.
Ja, ja. Also das in verschiedensten Ländern hat der Cup eine riesige Bedeutung. Bei uns war er immer so ein bisschen ein Stiefkind. Mhm. Wir hatten dann wieder mal ausgesetzt für 10, 15 Jahre. Dann hat man gesagt, na, zur Europameisterschaft müssen wir das Nationalteam vorbereiten, da kann man die Cup-Termine nicht unterbringen und so. Dann waren die Spiele fast immer unter der Woche. Mhm. Das Cup-Finalspiel, das wir vorhin angesprochen haben, 99 gegen Sturm Graz, war an einem Dienstag, Dienstagabend. Ja, 1970, das Finale war in der Südstadt gegen Innsbruck, vor einer Rekord-Minus-Zuschauerzahl. 1800 Zuschauer wollten das Spiel sehen.
Ja, da war ich gerade mal ein paar Monate alt, also 1800 Zuschauer.
Ja, in der Südstadt schon grundsätzlich wenig Zuschauer. Dann haben die zwei Vereine auch nicht wirklich gezogen dort in Wien und das Mitfahren war auch noch nicht so etabliert. Und da heißt es in den Medien, dass der LASK verzweifelt versucht hat, sich gegen die Überhärte der Tiroler zu wehren. Und unser Tormann und unser bester Stürmer sind schon in der ersten Halbzeit verletzt ausgeschieden, nach schweren Foulspiel. Und es hat dann in der zweiten Halbzeit auch eine ziemliche Rudelbildung, um dieses Wort zu verwenden, gegeben.
Zu der kommen wir später dann nur, aber zu einer aktuelleren
Rudelbildung. Da haben sich auch LASK-Fans beteiligt am Spielfeldrand, das waren also doch ein paar dort und die waren da mit dabei und die Spieler. Also es war eine sehr aufgeheizte Stimmung, trotz der wenigen Zuschauer.
Scheinbar. Und wir haben offensichtlich leider verloren.
Wir haben 1-0 wieder mal verloren. Was war 67 haben wir vergessen. Ja, wieder gegen die Austria, wieder in zwei Spielen und am Ende ein Losentscheid, nachdem beide gleich.
Also der Losentscheid ist, glaube ich, für mich als Gerechtigkeitsfanatiker, das ist ein Wahnsinn. Ich meine, da finde ich ja Öferschießen noch besser, weil da brauchst du die Nerven, da gehört ein bisschen ein fußballerisches Können gehört dazu, aber einen Münzwurf über einen Cupsieg zu entscheiden zu lassen, das ist ja, wenn das eingefallen ist.
Da war der Fiebel, glaube ich, der Kapitän, der das gemacht hat, gell?
Aber wir können ja auch gleichzeitig diese Münze suchen. Also diese Münze hätte ich gern, weil die Münze, die ist schuld, dass wir nicht Kapsi geworden sind.
Das ist ja auch ganz interessant. Ich habe mir jetzt da meine Brille kurz geholt. 1967. Beim Gesamtstand 2-2. 2-1 in Linz, 0-1 nach Verlängerung in Wien, verlangte die damals gültige Regel eine Entscheidung durch das Los. Das Licht war bereits abgedreht. Es hat im Finstern stattgefunden. Der Schiedsrichter hat die Münze geworfen, LASK-Kapitän Herbert Trubrig hat sie aufgehoben, um ihm zu zeigen, dass der LASK der Sieger sei. Mhm. Doch damit hat er einen Regelverstoß begangen, weil es war festgelegt, dass nur der Schiedsrichter, um keinen Betrug,
die Münze auf.
Aber der Trubrig war so begeistert, ja, wir haben es gewonnen,
hebt
es
auf. Aber
gar nicht gestimmt.
Und vielleicht hat es auch nicht gestimmt. Und jedenfalls hat der Schiedsrichter den Münzaufwurf wiederholt, selber aufgehoben und da war natürlich dann auf die Austria das los.
Ja, das sind Geschichten, das ist unglaublich eigentlich.
Dann war eben 29 Jahre Pause und dann kam eh schon das in Wien gegen Sturm Graz, die damals überragend waren, Titel um Titel geholt haben.
Ivica Vastic.
Mit Ivica Vastic an vorderster Front, genau. Und wir haben diese Riga-Krise gerade erst so mehr schlechtes Recht überstanden, viele gute Spieler verkauft. Trainer weg, Baric, sein Schützling Koljanin ist der Trainer geworden. Mhm. Und der hat es aber großartig eingestellt. Schon im Halbfinale haben wir sensationell bei Rapid 2-0 gewonnen, waren im Finale gegen Sturm. Etwas mehr als 8000 Zuschauer an diesem Dienstagabend, also auch nicht so die große Stimmung jetzt aufs Gesamte gesehen, wobei unsere schon sehr stark waren. Für Sturm war es eine Kleinigkeit, die waren noch mehr bei der Meisterschaft.
Also ich glaube, die waren damals, also ich habe das so empfunden, also Halb Linz ist nach Wien gefahren damals, also Busse, also ganz viele Busse, weil es natürlich für uns eine viel größere Wertigkeit gehabt hat wie für Sturm, weil für Sturm, die haben mehr oder weniger eingerechnet, dass sie es gewinnen.
Genau.
Also die waren ja damals wirklich überragend. Und
LASK führt zur Halbzeit 1-0. Mhm. Wir haben geglaubt, na, vielleicht
bringen könnte es
der bessere Tag sein. Ja, Ivica Vastic
hat es verhindert.
Hat es den Ausgleich gemacht. Und dann gibt es die berühmte Szene, die unter den LASK-Fans auch eigentlich fast allen bekannt ist, diese Chance in der Verlängerung von Christian Gysi Stumpf, wo es sicherlich schwieriger war, den Ball nicht ins Tor zu bringen, als hineinzuschießen. Vor uns, direkt vor uns war das, das wäre ganz knapp vor Ende gewesen. Und er hat dann wieder gesagt.
Ja, es war, genau, da sind wir genau hinterm Tor, war dann mehr oder weniger der Sektor. Und ja, Gysi war ja ein begnadeter Fußballer eigentlich. Und es hat ja da mehr Chancen gegeben eigentlich. Vorher schon, der Grassler, glaube ich, Herbert Grassler hat eine verhaut, Kauzi. Also da hat es mehrere Chancen gegeben. Eigentlich waren wir da die bessere Mannschaft.
Absolut.
Aber wie gesagt, Fußball ist ein Sport, bei dem der gewinnt, der die mehreren Tore schießt. Beziehungsweise das ist ja dann in die Verlängerung dann noch.
Genau, und gekommen. In dieser Verlängerung, diese Chance und Gysi nach dem Match, ich war mir zu sicher, ich traf den Ball dann nur mit den Stollen, sorry. Entschuldigte sich Gysi nach dem Match.
Ja.
Das, eine weitere Sache war, dass der Schickelgruber da gerade bei der Sturm Graz gespielt hat. Mhm. In diesem Spiel aber Ersatzdamer war, weil der Sidorczuk aufgestellt war. Und der Schicke hat ihm die ganzen Schützen sagen können, wo die hinschießen werden.
Da werden wir, glaube ich, mit Schicke, da werden wir mal ein ernstes Wort mit Schicke reden. Noch. Weil das kann es jetzt nicht sein.
Um 22.52 Uhr pfiff Schiedsrichter Sedlacek das große Finalspiel ab, beziehungsweise nicht ab, ein Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen. Als die Schützen dann bestimmt waren, folgten die zahlreichen Laskler hinter dem Tor der Enttäuschung. Denn der Platzwahl hatte ergeben, dass vor den Sturmfans geschossen wurde. Um Punkt 23 Uhr trat der im Spiel überragend agierende Jürgen Kautz an, doch Sidorczuk war in der richtigen Ecke. Ebenso beim zweiten Linzer Elfer von Klaus Rosiano. Der langjährige Lask-Torhüter Josef Peppe Schickelgruber, nun im Dienste der Grazer, hatte seinen Kollegen offenbar die richtigen Tipps gegeben.
Ja, also ich kann mir 99, also ich bin ja ein striktester Nichtraucher grundsätzlich, aber in dem Spiel haben der Gruber-Rolle und ich haben eine ganze Packung für diese, wie heißen die, Moods, glaube ich, gibt es da. Ich war bis dorthin Nichtraucher und auch nachher wieder, aber in dem Spiel haben wir eine ganze Packung gebracht. Und es war wirklich, also kollektive Trauer dann angesagt.
So typisch Lask finde ich, also der Trainer Koljanin hat dann, nachdem er die Enttäuschung überwunden hat, gesagt, ich bin nicht mehr enttäuscht, nur noch stolz, man kann auch als Verlierer ein Sieger sein. So ist es typisch für unsere
Lask. So die traurige Gestalt im Cup. Also Münzwurf, dann die bessere Mannschaft, dann im Elferschießen.
Dann von den Gegnern bejubelt, aber genau. Das Resultat nicht verhindern können. Dann mit Überhärte konfrontiert und mit Schlägereien.
am Spielfeld.
Dann kaum. Das Elfmeterschießen. Ja. Ja, und dann fehlt noch ein Höhepunkt. Dann noch nicht ganz so lange her. Wir kommen nach vielen, vielen Jahren wieder ins Cupfinale und keiner darf hin. Mhm. Corona 2021. Mhm. Und wir haben noch dazu als Gegner die Red Bull Salzburg, die zu der Zeit überragend waren und uns nicht wirklich eine Chance lassen haben. Ich war ja trotz Corona, habe ich eine Akkreditierung bekommen wegen des Buchschreibens. Aber es war so traurig irgendwie, da sitzt du in dem leeren Stadion und erwartest ein Finalspiel. Und wir haben uns immer vorgestellt, die paar Hanseln, die wir drinnen waren, wie das jetzt wäre, wenn da die Fans da waren und so. Ja, spielerisch, ja, war verdient für Salzburg, aber da war es halt auch für die ein Titel unter ganz vielen, 10-mal sind es Pokalsieger innerhalb kürzester Zeit waren. Und was das für uns bedeutet hätte, können die wahrscheinlich nicht nachvollziehen.
Ja, also der Cup und der LASK sind jetzt, sage ich mal, nicht die große Liebesbeziehung gewesen bis jetzt.
Nicht wirklich, ne?
Aber wir haben am 1. Mai die große Chance, uns mit dem Cup zu versöhnen. Und ich freue mich schon auf dieses Spiel. Aber bevor wir über das Spiel am 1. Mai reden, danke mal für deinen Ausflug in die Geschichte. Du bist der Professor der Laskologie für mich in Zukunft. Oder haben wir noch was? Haben wir noch ein Spiel vergessen?
Nein, ein Spiel haben wir nicht vergessen, aber ein paar so...
Ein paar Details.
Ein paar so Details, die, wo ich wieder das testen kann, wie ihr.
Ja, schon langsam kriege ich nämlich einen Durst. Wir werden jetzt einmal dann eine Halbzeitpause brauchen. Und nach der Halbzeitpause werden wir uns zurückbegeben, nicht so weit in der Geschichte, sondern nur bis zum Mittwoch. Und wer war nicht dabei am Mittwoch? Okay, alle dabei, dann können wir richtig fachsimpeln über diesen Mittwoch und auch das, was dann danach noch passiert ist.
Das wievielte Spiel war dann Mittwoch im österreichischen Cup für den LASK?
Das wievielte? Naja, und wenn es pro Saison...
Alle Spiele.
Das sind ganz schön viel, weil wenn du sagst, fünf, durchschnittlich vier, fünf Spiele hast pro Saison... Mhm. 240?
Gut, 221. Davon gewann der LASK 149 und verlor 68.
Ist ja eigentlich doch nicht so schlecht, die Bilanz.
Bei den 149 Siegen braucht es 16 gewonnene Verlängerungen. Das Mittwoch schon eingeschlossen. Ja. Und 11 siegreich überstandene Elfmeterschießen. Ein Sieg wurde in einem Wiederholungsspiel erkämpft. Bei einem weiteren braucht es nach dem Wiederholungsspiel auch noch einen Losentscheid, der ausnahmsweise mal für uns ausgegangen ist.
Okay.
Gegen also. Bregenz war das. Mhm. Häufigster Gegner des LASK im Cup ist Salzburg, allerdings alle zusammengezählt, Austria Salzburg, Red Bull Salzburg und Salzburg Amateure und Red Bull Salzburg Amateure haben alle gespielt, gibt es 14 Aufeinandertreffen. 5 Siege, 9 Niederlagen. Vielleicht das zum Abschluss die Derby-Bilanz gegen Gegner aus der eigenen Stadt und dem eigenen Land. Gegen SK Föst bzw. Blau-Weiß Linz haben wir mittlerweile 2 Spiele. Gegen beide zusammen haben wir 5 Spiele, 3 gewonnen und 2 verloren. Da haben wir es gerade jetzt vor ein paar Wochen ins Positive gedreht.
Gott sei Dank.
Gegen SV Stickstoff Linz, das spätere Chemie Linz, der ja als Stickstoff erstklassig auch war, eine Zeit lang gab es 3 Spiele, 2 Siege, 1 Niederlage. Gegen Donau Linz konnten 2 Spiele, die es gab, gewonnen werden. Auch der Polizeisportverein Linz trug ein Spiel aus und das ging an den LASK. Im Land Oberösterreich faszinierten vor allem die Duelle mit Vorwärts Steyr und SV Ried. Am besten schaut es gegen Vorwärts Steyr aus, die haben wir zweimal gespielt, zweimal gewonnen. Am schwierigsten erwies sich bislang die Sportvereinigung Ried im Innkreis. Von 5 Begegnungen konnte der LASK nur 2 gewinnen.
Und eine davon, werden wir jetzt nach der Pause dann besprechen.
Die Überleitung.
Günther, ich danke dir für deine, ich weiß ja nicht, wann du das alles zusammenfasst.
Wahnsinn, unglaublich.
Also wenn der Christian quasi die Choreos malen geht, machst du, glaube ich, die Statistik, oder?
So ungefähr, ja.
Ungefähr. Wir machen jetzt eine kurze Pause mit zwei Songs. Das eine ist Stand Up and Fight. Das ist ja richtig für einen Cup eine gute Ansage. Und eins ist davon, ich weiß jetzt noch nicht, vielleicht können wir das noch klären. Bei der letzten Choreo, irgendwo ist einmal Avara Kadavara gekommen. Und auch dieses Lied von Willi Resetaritz und beschließt dann die Pause. Das heißt, wir haben jetzt gute 7, 8 Minuten, fast 10 Minuten Zeit. Und dann treffen wir uns zur zweiten Halbzeit und dann besprechen wir das letzte Aufeinandertreffen mit der SV Ried.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League. Und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.